Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wenn du meinen Namen hörst, dann wisst ihr, es ist wieder Zeit für eine reguläre Ausgabe von Anwurf und wollen uns ja heute so ein bisschen mit dem Thema Champions League Final Four beschäftigen, denn am heutigen Samstag geht es los, das Final Four beginnt natürlich anders als normalerweise gewöhnt. Es sind keine Zuschauer zugelassen aufgrund der Corona-Pandemie. Aber trotzdem wollen wir natürlich vorausschauen und natürlich auch da noch den Blick auf weitere Themen werfen. Das mache ich, wie ihr wisst es, nicht alleine, sondern meinen geschätzten Experten an der Seite, Tim Detmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, in diesem Jahr Champions League Final Four in Köln, Lanxess Arena. Auch da natürlich die ganz große Party, wie es jetzt 2019 oder in den Jahren davor der Fall gewesen ist, gibt es leider auch nicht.
Das nicht, aber dadurch, dass die Inzidenzen in Köln und Umgebung ja in den letzten Wochen stetig gesunken sind, wurde jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass doch zumindest ein paar Fans da vor Ort sein dürfen. An beiden Tagen bis zu 1000 Zuschauer. Besser als nichts auf jeden Fall. Das hat man in den Bundesliga-Hallen in den letzten Tagen schon gemerkt, was so zumindest auch kleinere Anzahl von Leuten ausmachen kann. Aber klar, in so einer Arena, die 19.000 Leute fasst oder knapp 20.000, ist das natürlich nur ein ganz kleiner Anteil. Aber wie gesagt, es ist besser als nichts. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann anhören wird, ob die Leute dann so einen großen Einfluss auf das Spiel, auf die Spieler haben können. Aber es ist schon mal ein kleiner Schritt weiter in die richtige Richtung.
Das denke ich definitiv auch, aber wie gesagt, voll wird es natürlich nicht sein. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt darauf, wie dann diese Plätze natürlich auch vergeben werden und wie weit man das auch merkt, denn die Lanxess Arena, wer sie kennt, sie ist relativ groß. Da bin ich mal sehr gespannt, inwieweit die da auch für Stimmung sorgen kann. Tim, lass uns zum Sportlichen kommen und ja, ich glaube, die zwei Favoriten sind eigentlich relativ schnell ausgemacht, aber lass uns mit Barcelona anfangen. Auch da ist der Traum vom Triumph natürlich relativ groß, denn man möchte natürlich auch den Trainer möglichst gut verabschieden. Und man hat ja auch in den letzten Jahren es dann nicht immer ganz zum großen Wurf geschafft.
Absolut. Barcelona im zweiten Halbfinale gegen Nantes. Kein einfacher Gegner, aber ich meine, es ist ein Final Four. Die Rollen sind klar verteilt. Barca geht als haushoher Favorit hier rein. Beim Final Four im Dezember ist man Zweiter geworden. Hat gegen PSG im Halbfinale sich relativ souverän und dominant durchgesetzt mit 5 Toren und dann das Finale gegen Kiel ebenfalls mit 5 Toren verloren. Also da hat man natürlich auch schon, war man nah dran wieder einmal, aber es hat nicht sollen sein. Aber bis dato diese Saison, jetzt mal dieses Final Four Turnier im Dezember, was ja zur letzten Saison noch gehört hat, ausgeklammert, spielen die wirklich eine perfekte Saison. 14 Siege aus 14 Spielen in der Gruppenphase. Insgesamt haben sie alle 18 Spiele in dieser Champions-League-Saison gewonnen. Das ist ein Rekord. Im Durchschnitt haben sie ihre Gegner mit 7,83 Toren Vorsprung besiegt. Also die spielen wirklich eine überragende Saison. Und eigentlich spricht wieder einmal alles für Barcelona. Und vielleicht ist das wieder das Ding, was gegen sie spricht, dass eben wieder sie das Ding gewinnen müssten, aber im Champions League Final Four gewinnt eigentlich nie der Verein, der es gewinnen müsste. Die Kieler sind auch als Außenseiter eigentlich angereist im Dezember und haben es am Ende gewonnen. Deswegen, das ist halt dieses typische Final Four in Köln. Aber also eigentlich kann man nicht gegen Barcelona tippen. Diese Mannschaft ist so breit besetzt. Sie sind unter den 4 Teams beim Final Four auch das einzige, das den Titel jemals schon gewinnen konnte, um genau zu sein, 8-mal. Also auch da, also wie gesagt, es spricht eigentlich alles für Barca, aber Nantes ist halt auch eine gute Mannschaft, die mit Kielce und Veszprém in der Quarterfinalphase 2 Top-Teams rausgeworfen hat. Also die darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und wenn Emil Nielsen im Tor da aufblüht, wie in den vergangenen Runden, kann das auch sehr, sehr gefährlich werden für Barca.
Auf jeden Fall. Und ich meine, wenn Alberto Entre Rios, der Trainer vom HBC Nantes, schon ins All-Star-Team gewählt wird, spricht es ja wirklich auch dafür, dass seine Arbeit anerkannt wird. Lass uns, wenn wir dann schon drüber sprechen, auch über das All-Star-Team auch erwähnen, dass natürlich Barca mit 4 Spielern mit dabei ist. Ich denke, das kann überraschen, dass ein Luka Cindric, ein Ludovic Fabregas, Alexi Gomez und auch ein Dicker Mann mit dabei sind und in diesem Team stehen. Wenn wir uns mit Blick auf die Franzosen beschäftigen, Tim, wir wissen ja, Harbinon war ja schon mal mit dabei bei dem Final Four. Also von daher haben die ja auch schon ein bisschen Erfahrung zumindest, wir wissen ungefähr auch, wie dieser ganze Ablauf ist, natürlich damals mit Fans, jetzt wie gesagt ohne, aber natürlich trotzdem ein Team, was hat auch einige erfahrene Leute mit dabei hat, wie ein Vanon Rivera, aber auch natürlich einen Kirill Lazarov. Also auch die haben schon einige Final Fours gespielt.
Definitiv. Also 2018 waren sie erstmals dabei im Final Four, kamen dort auch sofort ins Finale, haben dann gegen Montpellier knapp verloren. Damals noch Dominik Klein bei Nantes gespielt. Und du sprichst es an, sie haben wirklich einen guten Kader, gute Spieler dabei. Interessant ist das mit Valero Rivera, Adria Figueras, Kirill Lazarov, David Balaguer und Eduardo Gobindo, 5 Ex-Barca-Spieler auch im Kader von Nantes stehen. Also das zeigt, glaube ich, auch diese Erfahrung und die Qualität, die in diesem Kader schlummert. Emil Nielsen im Tor, angesprochen schon, einer der heißesten Torhüter im Moment, wirklich überragend in Form, sowohl in der Liga als auch eben in der Champions League. Über ihn muss es auch gehen. Also ich glaube, wenn sie brauchen natürlich bei so einem Turnier auch die Torhüterleistung, und ich glaube auch, die werden sie von ihm bekommen. Und dazu noch mit einem Rogelio, einem 38-jährigen Kapitän, der in der Abwehr ein Fels in der Brandung ist, jetzt auch sein Karriereende angekündigt hat, jetzt seine letzten beiden Spiele für Nantes spielen wird. Hat auch 4 Jahre in Deutschland gespielt zwischen 2006 und 2010. Also das ist wirklich eine Mannschaft, die diese Überraschung, Barcelona zu schlagen in einem Spiel über 60 oder 70 Minuten durchaus zuzutrauen ist. Deswegen, wie gesagt, eigentlich trotzdem bei Barcelona, du hast es schon gesagt, wer da allein im All-Star-Team steht, wenn man sich den Rückraum anguckt, also ein Palmason, ein Cindric, ein Mem, die spielen wirklich auch auf einem konstant hohen Niveau. Aber, und auch die Torhüter natürlich überragend, mit einem Gonzalo Pérez de Vargas zum Beispiel. Also das ist wirklich Qualität vom Feinsten. Das wird, glaube ich, ein sehr, 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 sehr interessantes Spiel. Barca wird auf keinen Fall diesen 7,8-Tore-Vorsprung-Schnitt halten können in diesem Spiel. Das würde mich schon sehr, sehr wundern. Aber irgendwie tue ich mich echt schwer, gegen den Favoriten zu tippen. Auch wenn ich es Nantes sehr, sehr wünschen würde, tatsächlich, weil ich die in der Saison auch sehr erfrischend fand in den Spielen.
Ja, auf jeden Fall. Also man tippt ja sowieso nie gegen den Favoriten, aber wir haben ja letzte Woche gelernt, dass auch gegen den Favoriten-Tipp manchmal auch hilfreich sein kann. Also da nochmal erwähnt, wie er sich gehört hat, wir haben mit Gary Pommern über ihn gesprochen und aber auch über das Final Four, und da haben wir als Tipp alle drei THW Kiel abgegeben. Ich habe aus Spaß gesagt, ja, am Ende gewinnt CB Vollemgo. Genauso ist es passiert. Also wird es auch hier wahrscheinlich nicht der FC Barcelona sein, auch wenn, wie gesagt, die Qualität einfach dafür für überragend ist. Wenn wir über ragen Qualität sprechen, Tim, dann müssen wir aber auch über den dritte Team sprechen, was die auch schon gewinnt haben. Paris ist auch Favorit, mal wieder. Aber da ist wirklich das Thema, ja, dass sie es jetzt endlich mal zeigen, weil die Qualität ist da, aber sie kriegen es bisher in Köln nicht hin, diese Qualität noch umzumünzen in den Titel.
Ja, und die Champions-League-Saison ist ja auch sehr holprig verlaufen. Ja. Man hat am Anfang einige Spiele verloren, hatte dann natürlich noch den Ausfall von Nikola Karabatic, der jetzt passend zum Final Four wieder fit geworden ist, 2 Spiele in der Liga gemacht hat, dort 5 Tore erzielt hat. Mal schauen, welche Rolle er spielen kann, aber allein, ja, ihn auf der Bank und aktiv auf der Bank zu haben, ist, glaube ich, schon mal für den Kopf ein extrem wichtiger Punkt für PSG in diesem Halbfinale gegen Aalborg. Auch die, wie gesagt, sind definitiv nicht zu unterschätzen, haben sich in jeweils knappen Duellen in der K.O.-Phase gegen Porto und gegen Flensburg natürlich durchgesetzt. Aber auch hier Paris und Barca sind die beiden Top-Favoriten. Es ist eigentlich, also eigentlich müsste das Finale PSG gegen Barcelona lauten, und beide haben den Anspruch, dieses Turnier für sich zu entscheiden. Für PSG wäre es der erste Champions-League-Sieg bei der 5. Final Four-Teilnahme jetzt. Bisher standen sie einmal im Finale, dort gegen Vardar Skopje, denkbar knapp mit 23-24 gewonnen. Das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder 4 Jahre her. Und ja, die Schlüsselspieler für mich sind eigentlich Luke Steins, der, seitdem er ausgeliehen wurde, aufgrund eben der Karabatic-Verletzung, ja, ein komplett erfrischendes Element in diesem Rückraum und in dem Positionsangriff von PSG war, mit seiner Schnelligkeit, Agilität. Er ist unfassbar schwierig zu packen durch seine fehlende Größe für einige Mittelleute. Das mussten auch die Kieler, Pekeler und Winczek in den Spielen immer wieder merken. Und dazu, wie er dann seine Nebenleute, Mikkel Hansen, in die richtigen Wurfpositionen bringt, oder auch Nadim Remeli, der wirklich gut spielt und konstant gut spielt. Man hat, finde ich, das könnte vielleicht zu einem Problem werden, extrem viele Optionen im Rückraum. Man hat auf halb links und auf Mitte Hansen, Prandi, Karabatic, Steins, auf halb rechts ein Christopanz oder ein Remeli. Wer spielt da in den entscheidenden Minuten, vor allem wenn es eventuell knapp sein könnte? Das wird, glaube ich, auch sehr interessant zu beobachten sein in diesem Final Four und an diesem Wochenende. Aber auch bei dem Spiel gegen Aalborg, wie gesagt, sie haben sich knapp jeweils durchgesetzt in den K.O.-Spielen. Aber auch hier ist Paris der klare Favorit und alles außer einem Paris-Sieg wäre eigentlich auch ein kleines Wunder. Ich glaube, also ich fände einen Aalborg-Sieg gegen PSG auch noch einen Ticken überraschender als ein Sieg von Nantes. Für Aalborg ist vor allem die Tempo-Gegenstöße eine große Chance und das wird so das Mittel sein gegen PSG. Sie spielen auch oft im 7 gegen 6. Darauf sollte man auch achten. Aber ich glaube irgendwie nicht so ganz, dass sie die Qualität schon im Kader haben, um Paris Paroli bieten zu können.
Nee, das dürften sie ja wahrscheinlich erst im nächsten Jahr haben, denn wir haben ja schon ein bisschen überberichtet, was dort an Qualität einfach rüberwechselt, dann unter anderem mit Aram Palmason. Also vielleicht kann man ja aus Aalborger Sicht sogar nochmal den Triumph mit Palmason verhindern und dann im nächsten Jahr selbst mit ihm nochmal dann den Titel verteidigen, mal gucken. Wäre natürlich auf jeden Fall eine spannende Finalgeschichte, aber du hast gesagt, also Paris und Bas sind der klare Favorit, aber wir haben es halt, wie gesagt, schon in Köln halt oft genug erlebt. Ich war damals mit dabei, als Skopje zum ersten Mal dieses Ding geholt hat, wo ich total schockiert gewesen bin, dass sie es wirklich geschafft haben. Also das macht's unheimlich spannend natürlich. Es macht auch natürlich Köln einfach aus, dass du es im Endeffekt vorher nämlich nicht genau sagen kannst, weil du gehst davon aus, dass es Bas oder Kiel macht, oder Bas oder Paris macht. Am Ende, wer macht's denn jetzt, Tim? Tippst du auf den Favoriten, auf Barca, oder müssen wir doch auf jemand anders gehen?
Also, ich habe letzte Woche beim DRB-Pokal Final Four schon ein Spiel auf den Favoriten getippt und ein Spiel auf den etwas, auf den kleinen Underdog mit Hannover. Da ist es komplett schief gelaufen. Von daher mache ich das Ganze jetzt auch nochmal.
Weil du ja nicht aus irgendwas lernst oder so.
Genau. Weil ich denke, eine Überraschung wird es auf jeden Fall geben. Das ist halt Köln. Ich glaube irgendwie, klar, wir haben es gesagt, PSG gegen Barcelona wird wahrscheinlich und höchstwahrscheinlich das Finale, aber es ist halt Köln, also wird es nicht passieren. Deswegen glaube ich irgendwie daran, dass PSG zumindest im Halbfinale sich noch durchsetzen kann, weil auch Aalborg, das muss man auch bedenken, die haben ein unfassbares Programm im Moment. Die dänische Liga wird in den Playoffs entschieden und sie müssen jetzt innerhalb von diesen ersten 13 Tagen im Juni haben sie dann 4 Spiele, also die ersten beiden Spiele im Finale, in den Final-Playoffs sind schon gelaufen und das zweite haben sie auch knapp verloren, also ja, da gibt es dann die nächsten Tage auch noch einige weitere Spiele, 7 in 19 Tagen, um genau zu sein. Also auch das spricht ein bisschen mehr für PSG, dass sie da vielleicht frischer sind. Und im zweiten Spiel gehe ich tatsächlich für die Überraschung, da sage ich, Nantes gewinnt, weil eben Emil Nielsen die Mannschaft ins Finale hieft. Ich finde ihn einfach überragend. Also den muss man sich auf jeden Fall angucken. Ich hoffe sehr, dass er jetzt meine Lobpreisungen auch bestätigt an diesem Wochenende. Und wenn Emil Nielsen zum Faktor wird in diesem Spiel, wird Nantes das Ding auch gewinnen. Und PSG gegen Nantes, dann wäre es natürlich ein bisschen Déjà-vu für Nantes. Zweites Champions-League-Finale, zweites Mal ein französisches, diesmal gegen PSG. Auch da wäre PSG natürlich der Favorit. Ich sage einfach, Nantes gewinnt das Ganze. Es muss ja auch irgendwie spannend werden hier. Ich sag, ja, die machen das irgendwie. Ich weiß noch nicht so genau, wie. Also wie gesagt, sie sind eine gute Mannschaft und haben gute Spieler dabei. Vielleicht wird's einfach, weil Lazarov irgendwie in 2 Spielen 20 Tore macht. Wer weiß.
Was er immer noch kann mit 41.
Eben, also das ist ja noch nicht mal so aus der Luft gegriffen. Von daher, ja, sage ich, Nantes gewinnt das Ding gegen Paris und keine Ahnung, Barca wird Dritter vor Aalborg.
Okay. Also du hast mir genau den Tipp weggenommen, den ich genauso machen wollte. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich wollte nämlich auch das genauso machen. Aber ich gehe mal mit Barca. Ich denke, dass diese aktuelle Champions League-Saison, die spielt einfach überragend. Und auch so gut ich auch Nord finde und auch Emil Nielsen, der weiß wahrscheinlich nach deiner Ankündigung nur 2 Bälle halten wird und nach 20 Minuten ausgewechselt wird, kann ich mir vorstellen, dass Barca schon gewinnt, einfach weil einfach die Qualität einfach brutal gut ist. Und das dann, ja, er macht's jetzt. Ach komm, ich gehe mit Aalborg. Ich denke, dass Paris das vielleicht dann wieder auch, gerade weil sie denken, ja, die sind ja, ne, zu viel zu tun und so weiter, dann ein bisschen wie auf die leichte Schulter nimmt und sich selbst mit ins eigene Fleisch schneidet und dann gewinnt. Barca gewinnt. Ich glaube, zum Abschied von Xavier Pascal gibt es nochmal einen Titel für sie. Dann Aalborg 2., Paris 3. und dann Nord 4. Das wäre jetzt so mal mein Tipp. Am Ende gewinnt wahrscheinlich Aalborg und Barcelona wird Letzter. Aber das haben wir ja schon gelernt, unsere Tipps. Es ist halt schwierig, ja. Es ist halt, wie gesagt, es ist halt Köln, es ist ein Final Four, da kann in dem Spiel kann alles passieren. Und ich freue mich darauf, ich werde es auf jeden Fall reingucken, sollte auf jeden Fall auch das tun. Wenn ich richtig bin, ist es wahrscheinlich The Zone, wo es richtig läuft,
Tim. Genau, ne? Genau. Alle 4 Spiele bei The Zone, das erste Halbfinale um 15.15 Uhr, das zweite um 18 Uhr, glaube ich, und am Sonntag genau die gleichen Uhrzeiten. Ich glaube, Gary Powand ist auch im Einsatz, also ne, Grüße. Und eine Sache noch zu Barcelona, weil, also das wäre einfach zu perfekt. Das wäre zu perfekt, die Saison. Wenn sie tatsächlich am Ende mit 20 Spiele, 20 Siege, dann auch noch letztes Final Four von Pascual, der in seinen 12 Jahren als Barca-Trainer 60 Trophäen eingeheimst hat. Dann noch den ersten Champions-League-Sieg seit 2015. Das ist mir zu perfekt für Köln. Also das kann eigentlich nicht passieren. deswegen, um das nochmal so ein bisschen herauszuheben, warum ich da einfach nicht dran glaube, dass Barca das gewinnt. Aber ja, wir werden sehen. Es wird so oder so, werden es auf jeden Fall mindestens 3 sehr interessante Spiele. Mal gucken, wie das Spiel um Platz 3 wird. Aber mindestens 3 wirklich heiße Fights.
Auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall zu gucken, wenn ihr keins habt. Ich glaube, ihr habt noch was Probe, aber bei The Zone auf jeden Fall reinschalten, denn ich glaube, das wird wieder ein wirklich heißer Fight werden und am Ende gewinnt dann Aalborg. Wir wissen es alle. Ich will es noch mal erwähnt haben, dass ich es jetzt hier wieder gesagt habe, dass der kleine Favorit das wieder gewinnen wird. Machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und beschäftigen uns mit einem oder anderen Thema, denn es gibt noch die EM-Standorte für die deutsche EM 2024 und noch natürlich den Blick auf die Bundesliga. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind zurück und wollen uns jetzt mit anderen Themen im Handballsport beschäftigen, denn wir sind gerade in der Bundesliga in der heißen Phase und wollen uns natürlich jetzt so ein bisschen, kurz vor Schluss mit dem Thema beschäftigen. Ich finde übrigens das Thema, was gerade die Medien so ein bisschen aufbauschen, sehr, sehr interessant, wo gesagt wird, der THW Kiel hat die Meisterschaft verloren, wo ich mir denke, so, das ist ein Unterschied und wir haben irgendwie noch 4 Spiele, also das war jetzt mir ein bisschen zu sehr negativ Malerei, nachdem sie jetzt in Magdeburg verloren haben.
Also das Ding ist, ich weiß nicht, wer es gehört hat, aber ich war bei einem anderen Podcast hier auch auf meinsportpodcast.de zu Gast bei Knoss Woche und habe da tatsächlich vorausgesagt, dass Kiel in Magdeburg gewinnt und Flensburg dadurch Meister wird. Deswegen kann ich jetzt schlecht was anderes behaupten. Aber, also, das Ding ist, Kiel hat, finde ich, auch den etwas schwierigeren Spielplan. Sie spielen jetzt auch gegen Göppingen, nochmal gegen Lemgo und bei den Rhein-Neckar-Löwen. Während die Flensburger eigentlich nur noch das Spiel gegen die Füchse haben, was zum Stolperstein werden könnte. Dann noch gegen, oder in Nordhorn, in Erlangen und gegen Balingen. Klar sind auch alles 3 unangenehme Gegner und vor allem 2 Auswärtsspiele mit dabei, aber trotzdem kann ich mir, auch wenn die Flensburger auf dem wirklich allerletzten Zahnfleisch gehen, nicht wirklich vorstellen, dass sie sich das noch nehmen lassen. Natürlich kann es jetzt sein, dass sie am Donnerstag gegen Berlin verlieren, dann sieht's wieder, das wäre wieder typisch. Aber keine Ahnung, dafür finde ich die Berliner auch im Moment, trotz dessen, dass sie sich ja gefangen haben und wirklich besser spielen in den letzten Wochen, noch ein bisschen zu inkonstant, dass sie vor allem Flensburg zu Hause besiegen können, weil auch das ist ja eine Serie, die, glaube ich, bei mittlerweile 54 oder 55 Spielen in Folge, Heimspielen in Folge, siegreich oder beziehungsweise ohne Niederlage anhält. Also das kann ich mir im Moment irgendwie nicht vorstellen. Deswegen glaube ich auch, dass das der entscheidende Punkt oder der entscheidende Wendepunkt in diesem Meisterschaftsrennen war, diese Kieler Niederlage in Magdeburg.
Ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, das ist nicht das letzte Wort gesprochen. Ich denke, irgendjemand lässt noch Punkte liegen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch durchaus die Flensburger sind, einfach weil einfach gerade bei ihnen ja so viel Verletzungspech ist und wie sie gesagt, wirklich auf der letzten Zahnfleisch gehen. Da kann ich mir das schon durchaus vorstellen, dass da vielleicht Kiel mit dem tieferen Kader dann weiter nochmal dieses Ding wieder rumdrehen kann. Spannend ist es aber nicht nur oben um den Meistertitel, wo wie gesagt ein Punkt ist, sondern spannend ist auch unten, Tim. Wenn wir in den Tabellenteller gucken, Platz 13, TV Nucke Burgdorf mit 28:38 Punkte, 33 Spiele. Platz 17, Eulen Ludwigshafen mit 34 Spielen und 24:44 Punkte. Das heißt, 4 Punkte Unterschied zwischen dem 13. und dem 17. Also da ist für einige Teams nochmal richtig bang angesagt.
Jo, aber so richtig. Also vor allem, weil Minden, Baling und die Eulen jetzt wirklich auch wieder konstanter punkten oder generell punkten. Das ist schon krass. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass die Stuttgarter ja auch vor ein paar Wochen noch gesagt hatten, jo, wir haben jetzt 25 Punkte, wir brauchen wahrscheinlich noch so 2. Jetzt haben sie die 2 Punkte mehr und es wird trotzdem also noch eng. Also das wird echt noch ein ordentlicher Kampf. Auch die Hannoveraner, muss man mal abwarten, haben halt eben noch ein Spiel weniger als die anderen hinter ihnen. Aber haben jetzt auch einige Spiele dabei, die ja so oder so laufen können. Vor allem eben wie Hannover im Moment spielt. Sie haben ja auch vor ein paar Wochen erst knapp in Minden verloren, knapp in Nordhorn gewonnen, unentschieden gegen Stuttgart, also das ist da unten, und auch gegen die Eulen verloren. Also die sind, glaube ich, tatsächlich auch eine Mannschaft, die sich noch nicht komplett sicher sein kann. Jetzt gab es gab es Coburg gegen Baling 27-27. Ich glaube, die Balinger haben sich da natürlich ein bisschen mehr ausgerechnet bei Coburg, die schon als Absteiger auch feststehen. Das wäre natürlich auch nochmal ein wichtiger Extrapunkt gewesen, hätte man das Spiel gewonnen. Dann wäre man jetzt 15. und hätte die Mindener hinter sich. Auf der anderen Seite die Eulen, ein Unentschieden gegen Leipzig. Ich glaube, damit haben sie jetzt nicht unbedingt gerechnet. Das ist schon ordentlich. Und gefühlt wird das auch von Jahr zu Jahr spannender und involviert immer mehr Mannschaften, die da unten sind. Also die letzten Jahre hatte man vielleicht noch 3 Teams, von denen dann halt auch 2 abgestiegen sind. Aber jetzt hat man ja wirklich 5 Teams, die vermeiden, diesen einen noch offenen Abstiegsplatz zu umkurven. Also ich wage da im Moment auch echt kaum irgendeine Prognose zu treffen, wen es da am Ende trifft, also außer die Eulen, das ist klar, die werden
die werden drinnen bleiben, das wissen wir ja jetzt schon, ja.
Also, was natürlich einerseits für Minden spricht, ist, dass sie bei 4 auszustehenden Spielen noch 3 Heimspiele haben. Das Problem daran ist, 2 davon sind gegen Kiel und Göppingen. Also, das ist dann natürlich, aber die spielen halt noch gegen die Eulen, also vorletzter Spieltag, Minden gegen Eulen, das könnte echt richtig brennen, vor allem wenn er in Lübeck Zuschauer da sind, das könnte sehr, sehr schön werden. Und auch am letzten Spieltag in Wetzlar. Wetzlar hat jetzt überraschenderweise gegen Essen verloren mit 4 Toren. Also auch die, für die geht es ja auch so gesehen um nichts mehr, sowohl nach oben als auch nach unten. Das wären auf jeden Fall echt noch einige heiße Wochen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da gibt es auch einige direkte Duelle, die es dann auch teilweise ja auch gibt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gucke mit Hannover, die müssen noch gegen einen direkten Konkurrenten spielen, aber auch andere natürlich. Also das ist schon enorm spannend. Das werden wir natürlich noch genauestens natürlich verfolgen, inwieweit dort am Ende ist ja, passieren wird. Wie gesagt, wir alle wissen ja, dass die Eulen-Ludwigshafen sich halt wieder halten werden. Ich denke, das ist ja jetzt ja keine Überraschung mehr, auch wenn sie es irgendwie Jahr für Jahr wieder enorm spannend machen und dann hinten raus wieder einen enormen Schlussspurt starten. Also das ist irgendwie schon bei dem Team so drinne. Also es ist schon wirklich überraschend, wie das immer wieder hinbekommen, dann am Ende der Saisonende so gut zu sein, sich dann doch noch zu retten. Also das ist schon sehr, sehr spannend und wie gesagt, da gibt es jetzt noch einige heiße Spiele, die jetzt anstehen. Am Samstag gibt es dann erstmal nur ein Spiel mit Minden gegen Kiel. Am Sonntag noch zwei, drei weitere auch durchaus spannende Spiele mit Löwen gegen Melsung zum Beispiel, ist eher oben rum, aber auch zum Beispiel Hannover muss nach Erlangen und Göpping gegen Magdeburg. Also es ist schon einiges noch an Potenzial neben dem Final Four, was man am Wochenende gucken kann. Also auch da wieder ein volles Handballwochenende, was man auf jeden Fall genießen kann. Tim, lass uns ein bisschen auch auf andere Themen gucken, denn der Donnerstag ist jetzt klar, wie die EM-Spielorte heißen, denn Deutschland führt die EM 2024 aus und mit der Merkur-Spielarena in Düsseldorf hat man direkt erstmal die dicke Arena gebucht für das Eröffnungsspiel der EM. Also da möchte man wohl mal ein Zeichen setzen.
Genau, da möchte man vor allem den Weltrekord ablösen, den man mit der Handball-Bundesliga 2014 in Frankfurt aufgestellt hat. Damals beim Bundesligaspiel zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und dem HSV Hamburg. Dort waren 44.000 Zuschauer im Waldstadion oder Commerzbank Arena, wie es damals dann, glaube ich, noch hieß. Und
muss Commerzbank gewesen sein, ja.
Na, und in die Merkur-Spielarena in Düsseldorf gehen oder sollen 50.000 Fans reingehen für dieses Spiel. Genau, das wird das Eröffnungsspiel sein der deutschen Mannschaft und des Turniers. Das wäre auf jeden Fall eine Ansage, das ist sehr, sehr interessant. Dann geht es für die deutsche Mannschaft weiter mit der Vorrunde in Berlin, also ähnlich auch wie bei der Heim-WM 2019. Da war die Vorrunde ja auch in Berlin in der Mercedes-Benz Arena mit 14.800 Zuschauern, die reinkommen. Und für die Hauptrunde und die Finalrunde ginge es dann nach Köln ins Wohnzimmer der Nationalmannschaft, wo ja, wie gesagt, knapp 20.000 Zuschauer reingehen. So ein bisschen das Mekka des europäischen Handballs geworden ist über die letzten Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile schon fast sagen. Und weitere Standorte für die Vorrunde ist zum einen der SAP Garden in München, der erst nächstes Jahr fertiggestellt wird mit 11.500 Zuschauern. Die SAP Arena in Mannheim mit 13.200 Zuschauern und eben die Mercedes-Benz Arena in Berlin. Die zweite Hauptrunde wird in Hamburg ausgetragen, in der Barclaycard Arena bei 13.300 Zuschauern. Also wie man merkt, auch alle Arenen und Hallen mit über 10.000 Kapazität, die wird man auch auf jeden Fall voll bekommen, wenn man an die WM 2019 zurückdenkt, wo Presidents Cup Spiele in Köln zwischen Chile und Katar über 14.000 Zuschauer hatten an einem Samstagmittag oder Nachmittag, wo die Stimmung auch überragend war. Also allein darauf, ich glaube, das wird ein richtig, richtig cooles Turnier. Es ist ja auch erstmals so, dass die EM in diesem neuen Modus mit 24 Mannschaften dann auch von einem Land nur ausgetragen werden und ich glaube, oder wird. Und ich glaube, da ist Deutschland der absolut richtige Standort dazu, um das erstmals zu machen. Und ich glaube, das wird ein echt sehr, sehr cooles Turnier. Bis dahin wird hoffentlich auch wirklich alles, was Restriktionen und Sonstiges wegen irgendeiner Pandemie ad acta gelegt sein. Das heißt, da kann man sich echt auf ein richtig schönes Handballfest freuen. Und auch wenn es noch knapp 2,5 Jahre hin sind, freue ich mich da jetzt tatsächlich schon sehr, sehr drauf.
Den mach mich nicht schwach. Ich möchte in 2,5 Jahren nicht nochmal oder nicht weiter über Corona reden. Ich hoffe, dass das Thema irgendwie bis Ende des Jahres irgendwie soweit fertig erstmal ist. Ich hoffe, ich sehr drauf, dass wir das dann erstmal soweit im Griff haben. Ja, also ich denke auch, also es wird mit Sicherheit ein tolles Turnier werden. Ich freue mich schon drauf. Ich werde mit Sicherheit auch das ein oder andere Turnier mir angucken. Mal gucken, wo wir dann auch beide beruflich stehen. Vielleicht mal gucken, vielleicht sind wir auch mit dabei. In einer Form als Reporter oder Live-Kommentator-Duo bei ZDF mit Gary Paubern dann als Trio. das ist natürlich für uns natürlich ein Ziel, worauf wir natürlich alle hinarbeiten und EM im eigenen Land ist immer noch mal was anderes als irgendwie woanders.
Ja, das steht außer Frage. Natürlich für mich als NRWler auch natürlich mit Köln und Düsseldorf, die ja beiden Hauptstädte auch, was Medientätigkeiten angeht. Aber ja, ist auf jeden Fall ein schöner Punkt. Ansonsten lassen wir uns einfach natürlich mit dem Podcast akkreditieren und dann gehen wir da auf Stimmenjagd und leisten da unsere Leistung ab. Also ich glaube, ja, also da werden wir uns was ausdenken.
Ja, leiste du mal deine Leistung ab, ich kümmere mich natürlich zu einem weitere Themen und ja, wie gesagt, es wird mit Sicherheit spannend zu sehen sein. Ich freue mich mega drauf, ich freue mich so allgemein noch auf den spannenden Saisonschlussspurt, natürlich jetzt auch aufs Final Four, mal gucken, wer dort am Ende gewinnen wird, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, muss ich zugeben, also wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, wer das Final Four gewinnt, dann sind wir da im nächsten Jahr mit Sicherheit auch mit dabei. Wir sind jetzt am Ende unserer Ausgabe, wir hoffen, dass es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne ein Like da lassen, am liebsten natürlich 5 Sterne oder auch natürlich uns aber auch folgen bei Twitter, ihr dürft das machen unter dem Handle @tim_detdetmar23, beim Tim, bei mir ist es @seppmaster56, wo ihr mir folgen könnt. Und wie gesagt, schreibt uns dort, gebt uns Rezensionen bei iTunes oder auch einem anderen Podcast. Wir sind offen für jeder Feedback und ja, uns wird es nächste Woche definitiv wiedergeben. Da werden wir natürlich auch mit den Ergebnissen vom Wochenende uns mit beschäftigen und schauen wir mal, wer am Ende dann sich den Triumph holen will, den Titel holen wird in der Kölner Lanxess Arena, denn feiern ist auf jeden Fall möglich in Köln, das wissen wir auch, wenn es da Restriktionen gibt, aber ich glaube, wir Handballfans wissen, dass wir alles relativ gut feiern können. Und dann drücken wir allen Teams die Daumen, natürlich auch in der Bundesliga. Und dann gibt es uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus. Und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.